Herzlich willkommen bei Technikquatsch. Heute Folge 8, mittlerweile 2 Monate schon unterwegs und schon einige Podcasts rausgebracht. Ich bin der Mo.
Ich bin der Mike.
Wir grüßen euch nochmal herzlich und verweisen auf unseren Podcast vom letzten Sonntag. Dort ist unsere erste Special-Folge der Ratgeber rausgekommen mit dem Thema Waschmaschinen. Und haben damit die 2. Woche hintereinander 2 Podcasts rausgebracht. Diese Woche wird es nur bei einem bleiben, alle voraussichtlich. Aber wir haben, sagen wir mal, ein Füllhorn an bunten Themen wieder mitgebracht.
Auf jeden Fall.
Ja. Willst du heute beginnen oder soll ich heute beginnen?
Wir wollten ja noch kurz was loswerden.
Ja, dann schieß los.
Also bezüglich der Black Lives Matter Angelegenheit.
Genau. Aktuell, wir haben ja wahrscheinlich alle mitbekommen, was gerade in den USA passiert. Und der Fokus, gerade wenn man zum Beispiel auf Twitter oder anderen Social Media ist, ist ja auch einfach zum Glück da auf dieses Thema. Das heißt, wir wollten uns auch hier nochmal positionieren und auch ganz klar sagen, dass wir das Thema Black Lives Matter ganz klar unterstützen. Gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt. Das heißt nicht, dass jeder Polizist ein Schläger ist, heißt aber auch, dass man trotzdem hinschauen sollte, wenn was passiert. Ganz klar, wollten wir uns auch, will da gar nicht so viele Worte zu verlieren. Wollte einfach nur mal sagen, dass es für uns ein wichtiges Thema ist, wenn wir in einer Zeit leben, wo zum Glück sich in den USA, wo eben das meiste da passiert, aber nicht nur, eben eine Protestbewegung gerade formiert. Und ich selbst bin großer, ja, wie sagt man, Fan von Martin Luther King und alles, was er als Protestbewegung gestartet hat. Und das erinnert halt wirklich auch stark, dass es dann wirklich diese Richtung geht, dass es hoffentlich dann dazu führt, dass die Gesellschaft immer, vor allem in den USA, sich ändert und auch hier in Deutschland, dass wir da hier nochmal mehr drauf schauen, was hier eigentlich passiert. Und ich könnte selber genug Geschichten erzählen, da ich selber, man hört es ja nicht, keine weiße Hautfarbe habe, bin aber auch nicht schwarz. Vater kommt aus Zentralasien. Dementsprechend auch, sagen wir mal, dunkel genug für einige Leute, mich als Ausländer abzustempeln. Und natürlich davon, dass ich in Deutschland geboren bin, deutsche Sprache sprechen, vielleicht maximal das Norddeutsche mal rauskommt. Für manche, ja, ist das für viele Leute Grund genug, Dinge zu tun, wo man denkt, Alter, bist nicht mehr ganz gebacken. Aber ja, das ist eine lange Geschichte.
Und so, ich möchte auch hinzufügen, so schlimm sozusagen der Anlass für diese Bewegung ist jetzt, dass das wieder so hochgekommen ist. So wichtig ist es, möchte ich oder hoffe ich, dass das diesmal, weil es gibt es ja immer wieder, es kommt ja immer wieder zu solchen Vorfällen, die auch medial Echo bekommen, aber dann wieder eigentlich in der Versenkung verschwinden. Ich hoffe, dass es eben nicht nur in den USA, sondern auch allgemein mehr ins Bewusstsein rückt und dass aktiv was dagegen getan wird. Also, dass wirklich das einfach nicht wieder so ein Strohfeuer ist, sondern dass es sich längerfristig eine Veränderung einstellen kann oder ja, was halt einstellen kann, das ist so passiv, dass alle daran arbeiten, dass es eine Veränderung geben kann.
Also, selbst mir passiert das heute noch. Also eine Sache kann ich ja erzählen, da wollte ich von einem Hersteller, sag jetzt nicht welcher und ich sag auch nicht welches Produkt, weil relativ schnell klar ist, wer es war, das haben für uns beruflich und hatte dann angefragt und wurde dann auch gleich gesagt, ja Moment, Ersatzteile haben wir nicht, tralala, obwohl ich eigentlich ein neues Produkt haben will. Das heißt, es war klar durch meinen Namen, dass ich bestimmt irgendwo billig eine Maschine gekauft hätte und jetzt ein Ersatzteil brauche. So wirkte es dann erstmal so, okay. Und dann später habe ich dann geklärt, nee, ich brauche was Neues. Und dann hatte ich mit einer, sagen wir mal, Beraterin zu tun von dieser Firma, die dann auch gesagt hat, ja, warten Sie mal. Aber Sie sprechen aber auch ganz gutes Deutsch. Und das war letztes Jahr, wo ich dachte, nicht erwartet zu haben, dass ich im Jahre 2019 nochmal gesagt bekomme, dass ich wirklich sehr gutes Deutsch spreche. Ich dann auch da, habe das halt so weggelächelt, wie man es weglächelt, so weglächelt in solchen Momenten. Aber so nachher habe ich mir auch gedacht, sag mal, alle, das ist auch nicht mehr ganz gebacken, oder? Weiß, das macht man nicht.
Naja.
Und ich persönlich finde die Frage, wo kommst du denn her oder was sind deine Wurzeln, persönlich gar nicht so schlimm. Da gibt es andere, die das ganz schlimm finden. Also da habe ich wenig Probleme mit. Erzähl's auch gerne. Aber mir erzählen zu lassen, dass ich ganz toll Deutsch spreche, ist so ein bisschen, ja, komm, lass mal stecken.
Naja. Ja, das sind halt so Sachen. Ja, gut. Ich meine, ich bin in Bayern aufgewachsen. Ich bin auch ganz froh, dass ich Hochdeutsch kann. Andere Sache, aber naja, das ist dann so diese Selbstironie des Dialektsprechenden.
Ich wohne im badischen Land und die Hälfte meiner Mitarbeiter kommen aus dem Schwäbischen, also hatte früher auch einige pfälzische Kollegen.
Ja.
Das ist nicht besser.
Ja, eben. Naja, gut, das ist aber, eigentlich kann man froh sein, dass wir so eine relativ doch noch lebendige Dialektsprache haben in vielen Bereichen. Ist ja auch was Schönes.
Das ist richtig. Also ich feiere das auch gerade, wenn ich mal jemanden aus Norddeutschland wieder mitspreche, dann kommt das alles mal ein bisschen wieder raus. Ja, ist dann auch wieder schön. Oder wenn ich mal was Plattdeutsches wäre zum Beispiel. Aber ja.
Jo, gut.
Das haben wir es mal zumindest mal ein Statement gemacht, weil, wie gesagt, fanden wir auch beide wichtig, dass ihr einfach mal mitbekommt, dass wo wir da stehen und da darf man nicht einfach nur still sein, ganz klar.
Nein. Ja, gut, dann jetzt kann ich noch gleich mal dazu, gehe ich gleich mal über in, bei mir ist jetzt nicht so viel passiert in der letzten Woche. Ich habe mir das vor einer Woche ungefähr neue Tastatur gekauft. Muss ich mal ein bisschen ausprobieren. Die habe ich jetzt hier nebendran stehen noch. Die ist noch nicht so eingeweiht worden. Eine Ducky One 2. Ganz komische Namensgebung. Auch wieder eine mechanische Tastatur. Werde ich mal vielleicht, wenn ich sie mehr ausprobiert habe, kann ich ja mal was dazu sagen. Das, ja, das Spannendste gewesen eigentlich.
Ja, bei mir war halt, ja, einiges auf der Arbeit los, obwohl es eigentlich immer noch sehr ruhig ist dank der Corona-Krise. Sonst halt, ja, viel mit der Kleinen unterwegs gewesen. Ja, so viel, ehrlich gesagt, auch nichts. Vielleicht eine kurze Randnotiz. Ich war mit der Kleinen im Spielzeugladen und es gibt ja diese Nerf-Guns und man weiß ja auch, dass es ein paar krassere Sachen gibt, aber dass auf jeder Verpackung gefühlt jetzt draufsteht, wie viele dieser Pfeile, ich weiß gar nicht, wie die Dinger da heißen bei der Nerf-Gun, pro Minute verschossen werden können, ist sehr amerikanisch und schräg.
Ja.
So 40 Pfeile die Minute und tralala. Ich denke mir so, ah, den muss ich A, alle wieder aufsammeln und B.
Das dachte ich mir auch gerade, das war mein erster Gedanke gerade.
Und dann in einen Raum zu gehen und so Terminator-mäßig die Leute abzuballern, ist auch ein bisschen komisch.
Mhm.
Aber nun, wer es mag.
Ja.
Wollte ich nur mal kurz anmerken. Mhm. Ich hätte ein Aufregerthema für mich. Soll ich damit anfangen?
Jo, gerne.
Zu lesen, das findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes, auf golemg.de gefunden.
Ich würde jetzt am liebsten aufschreiben, was es ist, um es dann in die Kamera halten, aber wir haben ja nur einen Audio-Podcast.
Ja, du hast es mitbekommen.
Das
hat mich so hart getriggert, obwohl es ja eigentlich ein Marketing-Gag war. Ich lese es jetzt mal vor, für alle, die nicht wissen, wovon ich rede. Game Gear Micro, extra kleiner Handheld, ist offenbar Segas große Überraschung. Zum 60. Filmjubiläum feiert Sega mit einem Mini-Handheld, das in 4 Farben mit jeweils unterschiedlichen Spielen erscheint. Und Leute, hat mich das getriggert. Meine Güte. Es ist so... Ich bekomme nur mit, okay, also ein bisschen auszuholen. Wir haben ja jetzt den NES Mini, den SNES Mini. Auch wenn es SNES angeblich heißt, ist mir egal, es heißt für mich SNES. Warte schon händeringend, dass es irgendwie so ein Gameboy Mini oder irgendwie sowas die gibt, irgendwas Cooles und auch Spiele drauf ist und so. Und dann kommt Sega, man hört so, ja, Game Gear, Micro und denkst du so, okay, die wollten nicht Mini sagen. Und dann siehst du das Ding an und ich beschreibe mal, was ich sehe. Ja, wie will ich das beschreiben? Stellt euch mal, man kennt ja noch diese alten LCD oder ist das LCD, diese Kristalldinger, dieser gealten Spiele vor, dieses so bip, 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 wo man nach links, rechts, oben, unten, diese ganz billigen, einfachen Spiele, die so, die es auch in winzig klein gibt, oder vielleicht weiß der andere es noch, bei McDonald's gab es ja auch mal diese Sega-Spiele in dieser Art, die so klein waren, mit so einem kleinen Display, die waren aber cool. Und ja, das, so groß ist es. Also ich glaube, die Maße waren irgendwie 8 Zentimeter mal, hier ist es, knapp 8
Zentimeter. Ich hätte es gerade vor mir. Also 80 Millimeter, 8 Zentimeter in der Breite, ja. 43 Millimeter in der Höhe, also ja, wenn es auf dem Boden, auf dem Tisch liegt, quasi nach vorne. Ja. Und 20 Millimeter, also 2 Zentimeter Tiefe. Ja. Also das ist...
Bildschirmdiagonale 1,15 Zoll.
Ja, so. Das ist nicht einmal eine Zigarettenschachtel vom Format her. Muss man mal dazu sagen. Weil das kennt ja doch jeder auch. Da muss man nicht Raucher sein, um zu wissen, wie groß das ist.
Ja, und... Oh, Alter, das hat mich so getriggert. Einmal, es gibt dann das Gerät kommt dann in 4 Farben raus. Pro Farbe gibt es dann 4 verschiedene Spiele drauf. Das heißt, jeder dieser 4 Farben hat jeweils andere 4 Spiele drauf. Und das ganze Ding wird wohl so zwischen 40 und 60 Euro kosten. Da habe ich verschiedene Aussagen gesehen. Ja. Warum triggert mich das hart? Weil ich A, auf ein Game Gear Mini, also man stellt sich ein Game Gear von damals vor, den man ein bisschen verschlankt hätte, als dann auf ein Game Gear Spiele drauf oder noch besser, es gab von Sega das Sega Nomad. Würden die meisten nicht kennen, Mega Genesis, beziehungsweise Sega Mega Drive kennen wahrscheinlich die meisten von euch, die uns zuhören. Das ist so, wer es nicht kennt, der klassische Sega, wie man früher sagt. Also früher gab es den Super Nintendo und den Sega, was dann die Sega Mega Drive war. Und der Nomad war praktisch der Nachfolger vom Game Gear, was Game Gear ist, praktisch die farbige Version vom Game Boy. Und der Nomad war ein Handheld, da konntest du die Mega Drive-Spiele einfach reinstecken.
Der war das, ja.
Ja, wo ich immer so ein bisschen, wo ich davon gelesen habe, so ein bisschen sabbern, so geil, bin großer Retro-Spiele-Fan. Und das Ding ist halt, war damals schon sackteuer, aber ist nicht viel von rausgekommen. Und später wurde es dann nicht besser. Ja. Was ist zum Game Gear zu sagen? Also wie gesagt, war wirklich der Konkurrent zum Game Boy. Technisch basierte das ganze Ding auf dem Sega Master System. Gab auch Adapter oben. Ich glaube, es ging sogar in beide Richtungen, dass du Game Gear Spiele auf dem Master System und Master System Spiele auf dem Game Gear spielen konntest, was sehr komisch aussah. Technisch war es, soweit ich wie gesagt weiß, wenn ich nicht ganz irre, wirklich der gleiche Hintergrund. Und ja, und der Game Gear war ein unglaublicher Batteriefresser. Ich hatte selber, glaube ich, ich überlege gerade, Freundeskreis hatte ich, glaube ich, keinen, der das hatte. Aber ja, gibt genug Berichte darüber, dass du, glaube ich, nach 2 Stunden so 6 AA-Batterien einfach weggeschlungen hast. Und da war nicht die Zeit von heute, wo man noch Akkus hatte und billig nochmal eben schnell Batterien nachholen hatte. Wenn du da 6 AA-Batterien verschwendet hast, dann war auch erstmal einen Monat Ruhe zu Hause. Dann war nichts mehr mitspielen wahrscheinlich. Wenn du das nicht direkt an Strom anschließen konntest. Und ja, aber trotzdem, Game Gear war ganz cool. Ich glaube damals, ich erinnere mich noch stark daran, war es ein Otto-Geschäft oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war ein Otto oder ein Neckermann oder irgendwie sowas. Und da hatten sie dann unten so ein Game Gear mit Desert Strike drauf. Und das war, in meiner Erinnerung war das der Wahnsinn auf so einem Handheld, diese Grafik. Ich kannte nur den Game Boy bis zu dem Zeitpunkt. Und das war schon irre. Oder auch die Vorstellung, Sonic unterwegs zu spielen oder ohne Fernseher. Total gut. Und es war so.
Ja, das ist. Ich kenne es auch aus dem Kaufhaus immer, ja. Wo man da stand dann. Ja.
Es war aber auch sehr teuer. Ich glaube, über 200 Mark damals oder 130, 180. Und entweder holst du halt ein Game Gear oder ein Game Boy. Und Game Boy hatte halt schlicht jeder. Und dann ist natürlich klar, was du holst. Die Spiele waren ja auch, glaube ich, günstiger. Ja, aber ja, das ist der ganze Hintergrund und da habe ich mir gedacht, ich meine, wenn man so eine Konsole, sprich, jetzt nur rausbringt, es gibt ja müssen auch hier viele Retro-Handhelds, allen voran, was glaube ich die meisten jetzt mittlerweile was sagt, ist der BitBoy. Da gibt es verschiedene Iterationen, ja, sagt man so, zu, wo man, glaube ich, mittlerweile bis zum N64 hoch alles spielen kann. Und es gibt auch noch deutlich teurere Retro-Handhelds, wo dann, glaube ich, bis zur PS2 hoch dann das darstellen kann. Das ist schon ziemlich krass, die dann aber auch sehr teuer werden, oder weit über 100 Euro. Ja, und wenn Sega jetzt halt so 50-Euro-Ding, cool, ganz cool, alle Game Gear oder idealerweise Mega Drive-Spiele darauf gemacht hätte, das wäre halt schon ziemlich awesome gewesen. Ja. Was war der Move hier? Oder wovon geht man aus, wovon ich ausgehe, ist halt halt so ein ja, Marketing-Gag im Endeffekt. Die bringen halt vier verschiedene Farben raus. Wenn du alle vier auf einmal bestellst, kriegst du kostenlos eine Lupe, damit du auch mal was siehst, was du da zocken könntest.
Das fand ich am besten, als ich es gelesen habe. Die
Ja,
Lupe.
es ist einfach so, ja, hat mich hart getrollt, aber es hat mich trotzdem in dem Moment, ich habe es erstmal gar nicht als PR-Move gesehen, sondern es hat mich einfach nur hart getriggert, weil, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Sega ist jetzt nicht der Laden, wo man sagt, die bringen nur geiles Zeug raus. Und ich habe Sega wirklich zugetraut zu sagen, das ist eine verdammt gute Idee, das machen wir jetzt so. Ich habe es erstmal denen abgekauft, dass sie wirklich da das so machen wollen, dass sie mich hier da getrollt haben. Nun gut, fair enough, aber warum? Welchen? Also was ich mich jetzt frage, was war der Gedanke daran, die Leute zu trollen mit diesem kleinen Ding? Das ist egal, ich meine, gut, viele Leute haben darüber gesprochen, aber es ist jetzt nicht so, dass du kannst ja halt jetzt auch nichts von kaufen. Also, die haben halt den Mega Drive Mini in Anführungszeichen ja auch wieder rausgebracht und der war auch so mittelgut nur. Und es gab ja schon viele andere Mega Drive-Versionen, speziell aus Brasilien, wo bei Sega lizenziert waren und die alle auch nicht so geil waren. Und ja, ich verstehe den Move einfach nicht, warum man auf diese Kosten PR machen kann. Ich sag ganz ehrlich, ein schöner Handheld mit guten Spielen drauf, lass es mal so 20 Spiele sein, In-Game Gear Optik. Aber ein zeitgemäßer Haptik, also nicht ganz so groß wie der ursprüngliche Game Gear, hätte sich durchaus verkaufen können, auch heute noch. Ja. Jedenfalls, ja, man hört's, hat mich echt, weil ich bin nicht nur Nintendo, sondern auch Sega-Kind, das hat mich echt hart getriggert.
Ja, also ich kann es vollkommen verstehen, dass das, es ist so, ja, Vor allem, es sind ja nicht mal schlechte Spiele.
Nee.
Es kommt dazu, es sind ja wirklich auch teilweise richtige Klassiker dabei, wie halt eben Sonic. Oder Guns the Heroes ist ja eigentlich auch ein Klassiker von diesem Run and Gun. Ja, oder Shining Force. Shining Force ist, glaube ich, so ein Taktik-Rollenspiel, oder?
Ja,
Ja, also.
es ist so. Ja, Taktik-Rollenspiel, kein Action-Rollenspiel, genau. Und Puyo Puyo kennt man
Naja,
als
stimmt.
Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, kennt der ein oder andere wahrscheinlich von früher noch.
Genau, das war unser, so hieß es bei uns, ja.
Ja, das ist das Puyo. Und das Puyo Puyo ist wirklich, wirklich gut. Gibt es übrigens auch aktuell für die Switch. Ich glaube auch für den PC. Was nur PS4, ich bin nicht sicher, in neueste Version, das soll auch richtig gut sein. Und wie gesagt, mit Dr. Robotnik's Mean Bean Machine habe ich immer sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Auch gegeneinander dann. Ja.
Ja.
So, Luft rausgelassen. Wie gesagt, danke Sega, danke für nichts.
Ja, das ist so ein Ding, da denkt man sich, was hat der Fabian Döller jetzt angestellt?
Das ist richtig. Weil, wenn ich die News hier sehe, da will ich mal kurz auch nochmal drauf eingehen. Das Gerücht finde ich wahnsinnig charmant, dass das Gerücht bestand, dass Microsoft die Xbox Series X in Japan als Dreamcast 2 vermarkten würde.
Das habe ich gelesen, ja.
Das finde ich ein sehr charmantes Gerücht und ich würde es ja dann natürlich Dreamcast X nennen. So, Entschuldigung.
Klar, natürlich.
Oh.
Irgendwo muss das X rein.
Ja, definitiv. Also, das wäre schon ein smarter Move gewesen, wenn man sowas macht. Oder wenn sie sowas machen würden, weil das erste Mal, dass Microsoft was in Japan verkauft bekommt. Einmal das. Und tatsächlich ist es so, das ist, glaube ich, in dem Artikel gar nicht zu lesen, gab es tatsächlich eine sehr große technische Ankündigung, die hier bei uns komplett untergegangen ist. Da geht es um die Spielautomaten, die Arcades in Japan, und dass die einen Cloud-Dienst bekommen. Das heißt, dass dann die Möglichkeit besteht, an den Arcades verschiedene Spiele ablaufen zu lassen, die es durch die Cloud zu unterstützen. Das hatte ich auch noch gelesen.
Das ist tatsächlich interessant, ja.
Ich müsste gucken, ob ich im Nachhinein nochmal das raussuche. Die News habe ich jetzt so jetzt auch nirgendwo in Deutschland gesehen. Ich meine, es war eine amerikanische Seite. Auf jeden Fall war das ein großes technisches Ding. Und ja, wobei ich glaube, japanische Arcades ist so ein ganz eigenes Thema, was wir in Deutschland ja aufgrund der Altersbeschränkung ab 18 erst in, sagen wir mal, Spielhöllen, ist auch ein schönes deutsches Wort, was halt impliziert, da so, ich meine, die gibt es ja immer noch mit Spielautomaten im wahrsten Sinne, aber dass das so vermanscht wurde in den 90ern, werde ich mal vielleicht einem anderen Punkt darüber mal ein bisschen was erzählen, weil ist ein sehr spannendes Thema auch. Auch im Emulatorenbereich, ganz klar. Aber ja.
Ja.
Aber so viel erstmal zu der News, aber Alter.
Ja.
Was soll das?
Aber jetzt erstmal ordentlich Dampf abgelassen. Das war schon. Ja. Jetzt wird dann ich weitermachen.
Ja.
Wenn das bei dir alles passt, gut, dann. Aber letztes ist mal was runtergefallen. Auf jeden Fall, ja, es gibt neue Prozessoren-News.
Oh.
Und zwar Intel. Intel hat Intel Lakefield. Das ist eine gestapelte Hybrid-CPU mit 5 Kernen bei 7 Watt TDP. Okay. Und das Spannende daran ist, dass gestapelt und hybrid. Es ist nämlich so, ich habe jetzt hier da einen Computerbase-Artikel von heute auf. Und zwar ist es so. Es war schon länger angekündigt, aber es gibt also eine Tendenz, beziehungsweise einige Hersteller gehen, auch AMD hat jetzt da schon einige Sachen mal angesprochen, dass halt Prozessoren oder halt Chips nicht mehr einfach nur alles nebeneinander schon haben, sondern dass die einzelnen Bestandteile eben gestapelt werden. Dieses Stacked irgendwas. Und das ist nämlich so, das ist jetzt zum Beispiel bei Speicherchips schon öfter vorgekommen, also jetzt zum Beispiel bei SSDs, diese 3D NAND, da werden halt verschiedene Schichten quasi an Speicherchip übereinander gelegt. Ähnlich auch zum Beispiel bei dem HBM2, also HBM2, Speicher, der auch bei den Vega-Grafikkarten verbaut war. Die werden auch gestapelt. Aber das Spannende jetzt an diesem neuen Intel-Prozessor, den die heute vorgestellt haben, oder halt das NDA gefallen ist heute, ist, dass halt eben nicht nur gleichartige Chips, also Speicherchips, übereinander gestapelt werden, sondern quasi alle Bestandteile des Prozessors. Das fängt an mit einem mit so einer Basis. Da ist dann halt zum Beispiel der Chipsatz drin, die Stromversorgung, der, soviel ich weiß, auch dann der Speichercontroller. Dann kommt so eine Art Verbindungsschicht, also so Kontaktschicht zwischen den Datenverbindungen zwischen den verschiedenen Schichten. Und dann kommt drauf eben die Compute-Einheit, also mit den ganzen Prozessorkernen und so weiter. Und obendrauf kommt dann der Arbeitsspeicher. Und das alles in so einer, also quasi drei einzelne verschiedene Schichten, die aufeinander geklebt sind. Und das ist dann im Endeffekt ein kompletter Prozessor mit allem drum und dran. Also der Chipsatz ist ja, wie gesagt, integriert. Das ist halt alles so eine Art System on a Chip.
Ja.
Also bisher, also System on a Chip gibt es ja schon länger. Also, aber halt, das ist immer schön alles aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Und hier ist es alles schön aufeinander geklatscht. Und das ist spannend für eben gerade, ja, Mobilsachen. Mobile, das erste Gerät, das da den haben soll, ist das neue Samsung Galaxy Book S das es ja schon gibt, aber halt mit einem Qualcomm Snapdragon auf ARM-Basis, ARM.
Mhm.
Und jetzt gibt es quasi dann bald noch gegen Monatsende eine quasi x86-Version davon.
Und ach, okay.
Also genau, das eine ist halt die ARM-Basis und das andere ist eine x86 von Intel. Und anscheinend hat in der Vorstellung Intel das auch sehr betont, dass es volle Kompatibilität zu Windows dann hat, so als kleiner Seitenhieb auf die ARM-Architektur, die, wo, sagen wir mal, es ist nicht die Schuld von ARM, dass Windows damit nicht ganz so gut klarkommt, finde ich jetzt. Aber ja, kann man drehen, wie man will. Aber das allein schon ist schon spannend. Das nächste spannend ist eben das Hybrid an dem Chip. Und zwar, die machen diese Big-Little-Variante, was ja bei eben ARM-Chips schon lange ist, dass die mehrere kleine Chip-Kerne für sozusagen die ganzen Hintergrund Prozess und so haben und dann mehr ein paar größere, die höher takten und halt mehr Rechenleistung haben, für wenn man jetzt dann aktiv zum Beispiel ein Spiel spielt oder ein Video anschaut, die halt dafür dann zuständig sind.
Mhm.
Und so ähnlich macht es jetzt Intel da auch. Die haben diese Lakefield-Prozessoren, zwei haben sie da vorgestellt, und zwar den Core i5 L16G7 und den Core i3 L16G4. Der hat vier, wie sie sagen, Tremont-Kerne, das ist sozusagen die aktuellsten von den Atom-Mobilchips, die sie haben, die jetzt ja nicht besonders durch sehr hohe Leistungsfähigkeit sich ausgezeichnet haben.
Mhm.
Und einen Sunnycove-Kern, das ist sozusagen die neueste Architektur, die sie haben, die zuletzt bei den Ice Lake-Mobilprozessoren stattfand. Also der ist dann sozusagen ein Kern für die Leistungsspikes.
Okay.
Und das Interessante ist, also Sunnycove, das soll auch das sein, worauf dann die, warte mal, welche Generation haben wir jetzt? Wir haben jetzt aktuell 10 mit Comet Lake und das nächste ist dann
Rocket?
Rocket, genau. Ich bin mit ihrem verdammten 10, ich sag's dir, das haben wir letztes Mal schon gesagt. Genau, und da soll auch der soll, das ist dann der erste richtige Desktop-Prozessor mit diesen neuen Kernen der Sunnycove-Architektur. Aber der halt im Großformat und das so als Kleinvariante. Und der hat halt laut Intel einen IPC, also höhere Instructions per Clock oder Cycle von 18% gegenüber der Vorgänger Skylake.
Okay.
Also 18%ige ICP-Steigerung ist schon nicht verkehrt.
Nee, das ist
und das Ganze eben dann bei diesen jetzt Dings, wie heißen sie nochmal, Lakefield, bei einer TDP, also Thermal Dings, hab's wieder vergessen. Also auf jeden Fall die Strom, kann man so ungefähr sagen, dass das so ungefähr dem Strombedarf bzw. der Abwärme entspricht. Bei Intel ist es ein bisschen komische Berechnung. Aber ja, auf jeden Fall, und das Ganze halt alles mit relativ kleinen, geringen 7 Watt Bedarf schon nicht verkehrt.
Da jetzt sind natürlich zwei, drei Fragen. Also kurz Erklärung, System on Chip. Für alle, die es nicht wissen, ist natürlich, ja, vielleicht wie der Name schon sagt, dass halt alles in einem System drin, also System, ein Chip drin. Das heißt, normalerweise ist ja Hardware in mehreren Chips aufgebaut, so ist es halt in einen komprimiert. Ja, nochmal kurz alle dann mitzunehmen. Und die Frage ist ja, das heißt, wenn die jetzt ein x86-Chip da reinsetzen für das Samsung, was war das? War ein Tablet dann, ne?
Das ist, glaube ich, so ein Hybrid-Ding.
So ein Tablet.
Galaxy Book S, das ist so ein, ja, das ist so eine Art Tablet-Laptop-Hybrid.
Ach, das war dieses, war das noch? Ich guck's mal kurz gerade an. Ja, das ist doch so wie das am Microsoft Surface so ein bisschen.
Ja, so ähnlich in der Richtung, genau.
Geht's dann, genau. Achso, und dann sollen da. Ach, okay, jetzt wird ein Schuh draus, jetzt verstehe ich das auch. Das heißt, vorher hatten sie einen ARM-Prozessor. Das heißt, sie hatten Windows auf ARM-Basis, das ja nicht wirklich gepflegt wird. Das hatten wir, glaube ich, letzte Folge.
Ja, genau.
Und jetzt gibt's halt einen vollwertigen, praktisch System on the Chip von Intel für diese Anwendung. Also es geht ja auch in diese Richtung Chromebook und so. Das ist ja auch gerade hip, sagen wir es mal so.
Mhm.
Wenn auch nicht so leistungsfähig. Ja, das ist ja okay.
Genau. Das, also und das, ich meine, ich erwarte mir jetzt da leistungsmäßig jetzt nicht den riesigen Sprung oder dass es besonders toll ist, aber dieses, eben dieses Stapeln finde ich spannend.
Definitiv.
Weil der Platz wird halt auch nicht mehr, gerade wenn du mobil sein willst. Das ist, da gibt's halt jetzt noch ein paar kleinere Sachen. Also dadurch, dass der Speicher am Prozessor verbaut ist, ist es halt, du kannst halt nicht, da kann halt der Hersteller von dem Gerät, ich meine, es ist jetzt momentan nur Samsung, aber da, ich gehe mal davon aus, dass andere nachziehen werden. Der ist halt mit dem maximal dem, was halt Intel anbietet, da kann er nichts mehr dran ändern. Bei einem klassischen Laptop sagt halt der Hersteller, ich möchte so und so viel Speicher verbauen, macht's halt dann. Und hier ist es, das maximale Ausbaustufe ist 8 GB.
Okay.
Ist, wenn man bedenkt, dass aktuelle High-End-Smartphones schon eher so in Richtung 12 GB gehen, ja, aber für das, was das Ding leisten kann, ist es vermutlich reichlich.
Ja, deswegen sage ich ja so, früher hätte man noch gesagt, so Netbook-Anwendungen, also sprich, bezeichnete man ja alles, was so leistungstechnisch im Low-End-Bereich waren. Das heißt nicht zwingend, dass die unbedingt viel billiger waren als ein normaler Laptop, weil die waren in der Regel kleiner und ja. Und heutzutage, wie gesagt, tatsächlich Chromebooks, die ja auch maximal in diese Leistung gehen, was ja sehr in diese Cloud-Richtung geht. Und generell geht es ja in die Cloud. Das heißt, die Leistung wird ausgelagert. Wahrscheinlich soll es darauf setzen, aber ja, weiß auch nicht.
Ja, also ich würde tatsächlich das eher so, oder halt auch so im Vergleich mit einem Tablet sehen, an das halt quasi eine Tastatur geplanscht ist. Mhm. So ein bisschen salopp ausgedrückt.
Ja, definitiv. Also.
Aber eben tatsächlich für viele Nutzer, die das dann auch als Laptop-Ersatz vielleicht haben wollen, ist eben diese hundertprozentige klassische Windows-Kompatibilität, also mit einem ganz normalen Windows, wahrscheinlich tatsächlich nicht das Schlechteste.
Ja, weiß ich nicht. Ich persönlich bin da kein Riesenfreund von. Also gerade wenn man zum Beispiel schon mal so ein Chromebook probiert hat, beziehungsweise Chrome OS ausprobiert hat, im Vergleich zu einem leistungsschwachen Windows-Rechner, ist halt schon nochmal eine Welt. Weil da ist es halt wirklich drauf ausgelegt. Und wenn ich jetzt mir so ein, oder andersrum, ich habe selber ein 10 Zoll, ja, was ist das? Tablet, auch mit Tastatur, also uralt, mit Atom, mhm. Schieß mich tot. Das war mal der das Volkstablet.
Mhm. Ja, ja, oh, ich glaube, da erinnere ich mich ein bisschen, ja.
Von Trackstore, das habe ich für, Gott, das habe ich nur vor ewigen Jahren in Stuttgart mal gekauft. Und, es war damals schon nicht geil und ist heute nicht besser. Und deswegen, also, weiß ich nicht. Also, mein ganz persönliches Bauchgefühl sagt, also ein langsames Tablet-Laptop-Hybrid mit wenig Arbeitsspeicher ist heutzutage jetzt nicht so geil. Dann sollte man sich wirklich mal Betriebssysteme anschauen.
Ja, das ist nämlich das. Ich meine jetzt, ob man jetzt Android mag oder nicht, aber es ist halt auch wesentlich besser ausgelegt halt auf diese Prozessoren oder auf die Mobilität. Ja. Ich meine, ich habe halt an Android-Erfahrung, du kennst dich vielleicht da auch mit ein bisschen mit Dings, wie heißen sie nochmal, Apple aus?
iOS. Aber
genau, das war das. Ja, nein, aber ich meine, das sind halt einfach Sachen, die halt für diesen Anwendungsfall optimiert sind.
Ja.
Das ist, ja, schauen wir mal. Aber trotzdem finde ich spannend, einfach als technische Entwicklung.
Ja.
Und da, ja, ist mal was Neues. Und eben das ist halt jetzt auch eine Nische, die jetzt der klassische Gegner, sozusagen AMD, gar nicht besetzt. Ist auch was Spannendes.
Ja, das ist eher, ja, machen sie jetzt. Das ist ja eigentlich die Nische, wo ARM-Prozessor rein wollten jetzt. Mhm. Wie man so liest. Neben diversen exotischen Prozessoren, die jetzt gerade überall aufsprießen in den letzten Wochen. Mhm. Jetzt gar nicht so, sollten wir vielleicht in der nächste Woche mal in den News mal nehmen. Chinesische CPUs und so ein Kram kommen jetzt alle.
Ah ja, stimmt, da war auch was zuletzt jetzt. Ja.
Sollten wir vielleicht mal als ein Thema zusammenfassen. Aber mhm. Ja, also ich glaube, das könnte ganz nett sein, aber so ein Book S kostet dann, was kostet so?
Also hier steht in der Meldung von Computerbasen, auf die sie sich auch verweisen, das Galaxy Book S mit dem Qualcomm Snapdragon 8CX, also das schon erhältliche, kostet 1099 Euro UVP. Und das mit Intel dann ist mit 1129 angekündigt.
Sage noch einer, Apple hätte zu hohe Preise.
Boah. Ja, nee, ja, ja, ich habe jetzt da überhaupt keinen Vergleich, aber günstig finde ich es nett.
Nee, also da will ich dann vielleicht im Vergleich das Surface auf jeden Fall mal angucken. Wenn ich gar nicht so so riesen Surface-Fan bin, aber funktioniert halt schon dann eher und es hat auch mal anders angelegt, aber ja, mein Gott.
Was ich jetzt hier in diesem Gegenüberstellungstabelle von Computerbase interessant finde, ist, beim Qualcomm ist zum Beispiel LTE dabei. Ja. Beim Windows, beim Intel nicht. Das liegt halt daran, dass Qualcomm die auch die Sachen in ihre eigenen Sachen, in ihre eigenen Chips mit reinverbauen, diese Modems.
Ja.
Dafür haben wir nur Wi-Fi 5 und Bluetooth 5, aber beim Intel Wi-Fi 6. Aber das hilft da nichts, wenn du unterwegs bist und ja.
Und sind wir mal ganz ehrlich, sag mal ganz ketzerisch, welche Wi-Fi-Version du hast, ist jetzt, sagen wir mal so, wenn du jetzt im Business-Bereich bist, ist nicht alles auf die neueste Version ausgestattet. Und zu Hause, wenn du jetzt nicht die allerneueste Fritzbox hast, schon mal dreimal nicht. Also
eben.
Wenn wir auch mal die Kirche im Dorf lassen und LTE ist halt unterwegs halt schon cool. Und übers Handy laufen lassen ist halt super quatschig. Also ich persönlich mag es nicht so sehr, weil zieht ja auch dein Handy-Akku leer.
Genau. Und nächste bei der Gegenüberstellung. Bei dem Intel sind 17 Stunden Videowiedergabe angegeben bei 42 Wattstunden Akku. Mhm. Identischer Akku bei dem Qualcomm 25
okay.
Stunden. Also schon deutlich, anscheinend ist da trotzdem die Energieeffizienz nochmal deutlich höher beim Snapdragon.
Ja. Definitiv. Ja gut, da kommt Snapdragon ist ja von Haus aus daraus konzipiert und ist ja auch nicht die erste Version davon.
Also, ja, genau. Also das ist halt dann auch wieder ist.
Liebe Samsung, wenn ihr möchtet, dass wir beide mal testen, schickt uns gerne jeweils zwei Versionen zu. Wir gucken uns die gerne mal an.
Es würde auch jeder eins rein. Also
sozusagen
die andere, das ist ja auch okay.
Also wir tauschen auch gerne. Also ich nehme die ARM oder die Intel-Version und jeweils andere du und dann gucken wir mal. Das können wir gerne machen.
Genau, ja. Ja, aber naja, also sagen wir mal so, der typische, die Zielgruppe bin ich nicht. Das kann ich grundsätzlich sagen. Aber naja, schauen wir mal, was da in Zukunft noch kommt.
Definitiv, aber ist ja schon mal spannend, dass da ja, es war ja abzusehen, dass da aber ich bin ziemlich sicher, dass wir nächste Woche schon noch einige Prozessor-News haben.
Hoffentlich.
Ja, Stichwort Apple schlägt dann wieder zu.
Ah ja, das wurde ja schon angesprochen. Das hast du ja schon angesprochen vor ein paar Folgen.
Ja, ich habe ja schon wieder in die Glaskugel geschaut und da hat sich's ja abgezeichnet und Teaser für nächstes Mal.
Genau. Ja, also damit wäre ich eigentlich durch. Das habe ich heute eben gesehen. Und ach ja, was ich noch sagen möchte, die Größenverhältnisse von dem Prozessor. Das ist nämlich auch nicht schlecht. Der ist nämlich, was haben sie hier da, das gesamte Teil, also von der Fläche her, ist 12 mal 12 Millimeter.
Okay.
Also etwa, was haben sie, 92 Quadratmillimeter Basisschicht. Und mit all den drei Schichten ein Millimeter hoch.
Okay.
Also das ist schon kompakt.
Der Moment, wenn man einen Millimeter mit seinem Finger anzeigen will und merkt, dass es Bullshit ist, ist auch
schon. Ja, aber das ist halt wirklich so ein, das ist klein.
Das ist wirklich sehr klein.
Und da ist halt wirklich eben nochmal zur Zusammenfassung, da ist alles drin. Chipsatz, Speichercontroller, Stromversorgung. Beim anderen Ding ist halt, sind diese fünf Kerne drin, die Grafikeinheit und dann oben nochmal drauf der Speicher.
Ja.
Das ist schon sauber. Ja, aber damit bin ich auch durch.
Dann gucke ich mal, ich habe jetzt Ach je. Zwei News. Eine wird explicit und eine wird interessant. Nämlich die interessante lieber. Das Thema so vielschichtig ist. Und ich glaube, viele Leute sich keinen Gedanken machen. Ich lese einfach mal vor. Auch von Golem dieses Mal. 2 Millionen Abonnenten. Europol schaltet illegales Streaming von Sky und Netflix ab. News ist auch von heute. Interessant.
Ja. Dieses Fenster habe ich auch offen.
Die Preise der illegalen Angebote von Sky und Netflix sollen sehr günstig gewesen sein. 4,8 Millionen Euro wurden so verdient. Naja, 4,8 Millionen Euro ist jetzt auch nicht die Welt bei machen. Also worum geht's? Europol hat heute bekannt gegeben, dass sie ein großes Netzwerk von illegalen Streamern lahmgelegt haben. Gibt auch ein Video dazu online, was man sich angucken kann. Und bei Golem wurde unter anderem dann ein Screenshot davon gezeigt mit einer Sky-Karte. Stichwort Card-Sharing. Aber in dem Fall ist es gar kein Card-Sharing, sondern haben sie dazu genutzt, Sky zu entschlüsseln und dann das Sachen zu streamen. Also ja, sagen wir es mal so, der eine oder andere, vielleicht fußballverrückte Fan oder sonst irgendwas, kennt diverse Angebote. Da gibt es ja einige, wo man dann für, keine Ahnung, 10 Euro im Monat, 15 Euro im Monat, kann man dann bezahlen. Dann hat man halt Zugriff auf einen Haufen IP-Fernsehangebote. In der Regel dann von Sky Großbritannien bis Italien, was weiß ich was, HBO wurde hier auch genannt. Netflix und Amazon Video finde ich auch ein bisschen verrückt, dass das da drin war. Können die Leute halt sich alles angucken, worauf sie lustig waren. Und ja, muss ich halt, sollte sich halt immer die Gedanken drüber machen, dass das halt hart illegal ist und dann halt auch Unternehmen dahinter stehen, die, sagen wir es mal so, genug Geld und Interessen in der Hand haben, das auch durchzusetzen, das zu knacken. Was ich halt interessant an dieser News finde, ist halt die Verschiebung in den letzten Jahren. Früher war es so, oder heute gibt es das immer noch, aber es ist bei weitem nicht mehr der Fokus, waren halt so Card-Sharing-Dienste ganz groß. Oder halt ganz, ganz früher noch Crack-Software, wo man praktisch dann Sky, Querstrich, damals Premiere, entschlüsseln konnte. Auf dem Receiver selber zum Beispiel. Oder da gab es dann auch diverse Karten, die man nutzen konnte, wo man illegalerweise das gucken kann. Ist in der heutigen Zeit nicht mehr so einfach möglich oder eigentlich nicht mehr möglich. Dann gab es eben die Zeit dann eben Card-Sharing. Jemand hatte zum Beispiel eine Sky-Karte, die hat er dann über ein Modul quasi vervielfältigt. Das heißt, das Signal konntest du dann in deinem Receiver aufspielen und dann wurde es dann entschlüsselt. Das kennt vielleicht der eine oder andere auch. Noch bei vielen war es sogar so, dass dir Hardware verkauft wurde, wo quasi diese eine Karte, die vervielfältigt wurde, digital hinterlegt wurde und dann es entsprechend entschlüsselt hat. Und wenn die Karte halt hops genommen wurde von Sky, dann war halt auch aus mit dem Receiver, wo man selber nicht ganz geblickt hat, wie der funktioniert. Ja, und dann kam halt die nächste Version, das gibt's aber auch schon länger, Stichwort Streamingboxen auf eBay und Co. mit Kodi, wo dann eben, ja, das ist das neue Ding, oder seit ein, zwei Jahren, glaube ich, das ganz große Ding vor allen Dingen, eben Streamingangebote, wo dann eben Sky und was weiß ich was eben gestreamt werden. Heutzutage gibt's das sogar, ich hab's von jemandem mal gesehen, die sogar eine eigene App gebaut haben. Das heißt, du konntest einfach, ich weiß nicht, was die genau benutzt haben, wahrscheinlich irgendwas, was es eh schon Open Source gab, konntest du einfach bei denen ein paar Euro im Monat bezahlen, dann lädst du die App runter und dann waren einfach alles per Klick, kannst du sofort über dein Handy die ganze Bundesliga gucken, als Beispiel. Ja, da würde ich aber auch aufpassen, weil da ist auch deine IP-Adresse hinten dran, damit kriegen sie dich auch, wenn sie wollen. Und das haben sie schon häufig genug. Wollte ich einfach nur mal durchmachen. Also in diesem Fall ist es so, dass sie jetzt ja erstmal die das umgesetzt haben, geschnappt haben. Aber bei solchen Sachen muss man, wie gesagt, wirklich immer aufpassen, weil man selbst begeht auch Rechtsbruch. Es ist keine Grauzone und es ist ja nicht so, sondern ja, bezahlst, ja, im Endeffekt ist es digitaler Diebstahl. Du bezahlst irgendjemanden, der dir etwas gibt, was mir selber gehört.
Genau. Also grob gesagt, Erschleichung von Dienstleistungen, oder? Kann man das so sagen?
Definitiv, als würde es Zug fahren.
Ja, genau. Also im Endeffekt vom Grundprinzip her.
Ja. Wir sind beide keine Anwälte, aber einfach so vom Verständnis her. Natürlich kann man über das Sky-Angebot meckern, wie man lustig ist und die jetzt speziell bei der Bundesliga, das eine ist dann da, das andere ist dann dort und das dritte ist dann drüben. Und jetzt gibt es neben Netflix noch 1000 andere Anbieter. Er mag alles sowas sein, aber dann ist man als mündiger, glaube ich, Kunde auch in der Option, das dann einfach nicht zu schauen, wenn man es nicht schauen kann und wenn man es nicht bezahlen möchte oder will oder kann oder was auch immer. Aber ja, Streaming-Angebote ist ein heißes Pflaster. Wie gesagt, wir einfach nochmal alle, die das hören, nochmal kurz darauf hinweisen. Ist kein Kavaliersdelikt und kann auch nach hinten losgehen. Deswegen, also, ja, schwierig. Dann vielleicht doch lieber in die Kneipe die Bundesliga angucken und ein Bierchen trinken, als den Quatsch zu machen. Und wir leben in einer Zeit, wenn ich Netflix und Amazon Prime habe, habe ich so viele Sachen zu gucken, da komme ich gar nicht hinten nach, sind wir ganz ehrlich.
Wollte ich auch sagen.
Ja, weil früher gibt es vielleicht den einen oder anderen von uns, der, vielleicht auch ich, das eine oder andere sich damals auch gesorgt hat und sich angeguckt hat. Und da gab es hier einen Film und da mal eine Serie und tralala. Wie gesagt, in der heutigen Zeit, es prasselt so viel auf dich ein und es für ein kleines Geld kriegst du das dann, und dass man gar nicht diesen Aufwand betreiben sollte. Oder wie gesagt, hier. Also
ich kenne solche Menschen nicht. Nee. Nee. Nee, aber ja, das ist wirklich, also in dem heutigen, ich meine, die Film- und auch Musikbranche hat sehr lange gebraucht, um sich den, sagen wir mal, modernen Gegebenheiten anzupassen. Aber inzwischen, ich meine, die klassische Filmindustrie hat ja immer noch so kleine Schwierigkeiten, aber spätestens mit dem breiten verfügbaren Aufkommen von Netflix, ja. Ich meine, okay, es kommt immer wieder ein Film vor, wo ich sage, ah, den würde ich jetzt gern anschauen. Dann google ich Film XY Stream. Zum Beispiel zuletzt hatte ich eine Diskussion über Blade Runner, habe ich mir gedacht, oh, Blade Runner, ja. Ja, kannst du bei Amazon für einen Zehner digital kaufen, na, danke. Ja, das nicht, aber es gibt immer genug Filme, wo ich dann doch wieder, aber ja, dann habe ich mir gedacht, ja, dann schaue ich mir auf der Blu-ray an. Jetzt weiß ich nicht, in welcher Kiste diese verdammte Blu-ray liegt.
Und welche Schnittversion du vor allen Dingen schaust.
Final Cut. Ja gut, ich meine, ich glaube, ich habe nur den, nee, ich glaube, das sind mehrere drauf. Also bei dem Film ist er wieder, da könnte man wirklich sehr viel drüber reden, über den Film. Aber ja, nee, nur so, das war nur zum Beispiel. Es gibt natürlich immer wieder so Sachen, aber eigentlich habe ich ja die Blu-ray. Naja, wurscht. Aber ja.
Aber ja. Das ist ja auch nochmal so ein anderes Thema, aber diese ganze, ich meine, wir reden hier, das IP-Angebot umfasst halt, wie sagten eben, Netflix, Amazon Video, HBO Max und 40.000 Fernsehkanäle, Film und Serien. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das aufteilt. Ja, im Endeffekt werden wahrscheinlich die meisten Leute sich geholt haben, um die Bundesliga zu schauen, bin ich jetzt mal ganz ehrlich.
Also sagen wir mal so, in unseren, ist in Deutschland, ja. Aber ich meine, das ist ja durchaus international anscheinend gewesen.
Ja, das sind diese 15 Hausdurchsuchungen, 11 Personen, 4 in Spanien, 1 in Deutschland, 3 in Schweden, 3 in Dänemark, 16 weitere Personen wurden in der möglichen Beteiligung verhört.
Okay. Ah ja, stimmt.
Da noch ein bisschen mit Strafverfolgungsbehörden aus Belgien, Kanada, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Italien, Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden, Polen, Rumänien, Schweden, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Ja, cool. Wow. Also wie gesagt, die werden wahrscheinlich dann einfach alles angeboten haben, aber da einfach, wie gesagt, nochmal der deutliche Hinweis, wenn, lasst einfach mal lieber die Finger davon und guckt es euch in der Kneipe an. Mal, dann, ich hatte es, glaube ich, schon mal in einem der letzten Podcasts gesagt, gerade wenn ihr bei der Bundesliga ist es so, könnt ihr auf Amazon Music, auch ohne, dass ihr Amazon Prime besitzt, die Spiele als Radiostream hören. Und da wird es dann halt kommentiert und auch gar nicht schlecht, das mag Kommentatoren in der Regel bei denen. auch wenn es als Bremen-Fan jedes Mal sehr, sehr weh tut. Das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall
liegt das am Kommentar oder am Spiel?
Ah, am Spiel. Also es tut so auf so vielen Ebenen weh. Das ist so. Warten wir mal ab, wie es gegen Paderborn läuft. Aber ja, da kann man es legal und kostenlos tatsächlich zumindest als Radio sich anhören, was vielleicht auch mal ein Erlebnis ist für alle.
So wie damals, früher.
Ja, sagen wir es mal so, in Zeiten vom Podcast, die wir ja auch sind, wenn man gerade unterwegs ist und das eben als Radiostream verfolgt. Ja, als Videobild ist natürlich auch nochmal was anderes, aber wer schon mal Sky Go gesehen hat, aber ja. Ja. Also, aber Sky ist ganz toll, falls Sky da mal was präsentieren möchte, finde ich Sky ganz super. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ganz ehrlich, lass die Finger davon. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit einfach Quatsch. Konzentriert euch auf das, worauf ihr Zeit habt. Und so viel Zeit hat, glaube ich, niemand. Ja, dann bin ich ja damit durch. Fand ich jetzt nochmal, wie gesagt, spannend, dass es dann auch da mal ein großes... Das war ja eine Frage der Zeit, dass es da mal knallt. In dieser dunklen Ecke. Das hat nichts mit Darknet zu tun. So, diese Angebote findest du normal im Internet.
So dunkel ist das jetzt auch nicht. Das Darknet ist schon noch eine Stufe dunkler.
In diesen See gehe ich nicht rein.
Ich auch nicht. Da reicht es mir wirklich, wenn ich ab und zu mal so eine Meldung mitbekomme, was da wieder war. Oder mal so ein Bericht.
Ja, das ist...
Das ist...
So. Oh, das will ich an dieser Stelle nicht drüber reden.
Nee, das ist... Ich bin ein großer Freund von freier Entfaltung, aber nee. Dann gehe ich mal weiter.
Ja.
Und jetzt geht's ja mal in Richtung Microsoft und Xbox, aber noch nicht die Series X, sondern eher was, aber was wahrscheinlich sich trotzdem darauf auswirken wird. Und zwar hier, da bin ich jetzt auch bei Golem. Microsoft verknüpft Spiele und Hardware im Bundle. Also, man kennt's ja, Konsolen, die werden ja dann gerne mal mit bestimmten Spielen im Bundle angeboten. Hier haben wir das Beispiel, das aktuelle, wo es jetzt auch da so ist, mit Cyberpunk 2077, das ja jetzt dann im Herbst kommt. Herbst, oder?
Ja. Kommen soll?
Ja, doch. Das kommt garantiert. Das ist jetzt, glaube ich, keine Frage mehr. So, also da gibt es jetzt schon eine Xbox One X in der Cyberpunk 2077 Edition. Habe ich auch schon, haben bestimmt auch viele schon Bilder zugesehen. Diesmal, also diese Version der Xbox durfte Fabian Döhler aufdecken. Falls jemand die Geschichte kennt, falls nicht, ist das eine frei verfügbare Episode von Games Insider? Mit Fabian Döhler?
Ich weiß es nicht, aber es gab es auch bei The Pod.
Ja, die gab es. Also egal wo der Fabian Döhler hinkommt, Hinweis, das ist der PR-Manager für CD Projekt, also von den Witcher-Machern und Cyberpunk und für die Sega. Nur damit das. Genau. Also der ist legendär, also bekannt dafür, dass er die ursprüngliche Xbox aus Versehen live bei Giga enthüllt hat im Magazin, wo er gedacht hat, das ist so ein Mockup, aber es war die echte. So, nur, also, wer das noch nicht kennt, sucht irgendeinen Podcast mit Fabian Döhler, der muss dies immer erzählen.
Ja.
Auf jeden Fall, zurück zum Thema. Also, Konsole wird gebundelt mit einem Spiel. Jetzt gibt's die Möglichkeit oft, dass die einfach die Disc dazu legen, also Packung. Das ist natürlich dann kein Problem. Und oft ist es aber auch so, dass bei diesen Bundle-Versionen einfach nur ein Code dabei ist, den man dann über seinen Xbox-Account oder bei der PlayStation halt im PlayStation-Netzwerk eingibt und dann dadurch aktiviert und dann halt mit seinem Account verknüpft ist und dann lädt man es runter und dann so, ja. So. Dieses neue Ding, das nennt sich bei Microsoft, wie heißt es, Digital Direct. Das heißt, das Spiel selber ist mit der Konsole schon verknüpft. Man startet die Konsole, meldet sich in seinem Account an Und dann kann man, ich habe das hier auch bei Microsoft selbst hier nochmal natürlich nachgeschaut, man recherchiert ja zur Quelle. Und da ist dann so, da steht dann, meldet sich an, dann kommt so ein Bild, this Xbox, also diese Xbox kommt mit, und dann hat man zum Beispiel, da gibt es ein Game, manche kommen ja schon mit so einem Monaten Game Pass oder live, einfach so, dass man halt online spielen kann. Und dann kann man halt da so sich das auswählen oder ein Spielbundle, und dann sagt er claim it, also für sich beanspruchen, und dann wird es mit dieser Konsole und deinem Account verknüpft. Und dann kannst du die Version nicht weiterverkaufen. Hm. Also du gibst, der Vorteil ist für dich, der du es nutzen willst, ist, du musst keinen Code eingeben. Weil diese verdammten, diese Spielcodes, man kennt es ja auch, wenn man nur PC-Spieler ist, die Steam-Codes und was weiß ich, die sind ja so, was weiß ich, 16 Stellen und was weiß ich. PC ist es kein Stress, da gibst du ein oder machst Copy-Paste. An der Konsole hast du ja in der Regel dein Gamepad, wo du halt diesen ellenlangen Code eingibst, und also es ist bequemer.
Ja.
Aber theoretisch, wenn du dir eine Bundle-Version gekauft hast, du wolltest das Spiel aber nicht, hättest du sagen können, gebe ich den weiter, verkauf den, was auch immer, und das geht halt dadurch nicht.
Aber ist ja nur an seinen User-Account gebunden dann.
Soviel ich weiß, ja, genau. Okay, okay. Also ich muss jetzt nochmal sagen, ich habe es so verstanden auf jeden Fall. Blabla. Mhm, ja, genau. Genau, das ist dann im Account verknüpft. Beziehungsweise, wie hier steht nochmal im Golem-Artikel, wie genau die Verknüpfung funktioniert, ist nicht bekannt. Irgendwie muss das über die Hardware-Kennung der Konsole gesteuert werden. Also, so ganz eindeutig scheint es nicht zu sein, ob das nur mit dem Account, also sozusagen, dass man dann das, wenn man eine andere Xbox benutzt, dass man es da weiter nutzen kann. Also, ich würde jetzt schon davon ausgehen.
Ja.
Also ich gehe jetzt eben persönlich davon aus, als würde ich einfach als logisch empfinden, dass man halt da sich mit seinem Account einloggt. Es wird mit dem Account verknüpft. Und jetzt gehen wir mal theoretisch davon aus, weil gerade Cyberpunk ist da ein gutes Beispiel. Das heißt, wenn man diese Version hat und dann sich eine Xbox Series X ohne Stolpern kauft, weil da ist ja sozusagen dieses Update dabei, dass es dann, wenn man es auf der neuen Konsole nutzt, da auch entsprechend Verbesserungen, Anpassungen an die neue Hardware gibt. Also ich würde das jetzt schon so sehen, auch wenn es hier nicht direkt steht, also mit quasi Vorsicht, aber als andere würde ich als unsinnig empfinden. Also was ich jetzt daran auch eigentlich interessant fand, also erstens, wenn jetzt da Leute kommen und dann rumjammern, Nintendo macht es noch schlimmer. Wenn du nämlich eine gebundelte Version von deinem, sagen wir mal, damals 3DS oder Switch oder was weiß ich, die holst und das ist ein Spiel dabei, dann ist es vorinstalliert. Und wenn du jetzt quasi die Konsole zurücksetzt, dann ist das Spiel weg. Weil es Nintendo ja bisher immer noch nicht richtig auf die Reihe bekommen hat, die Spiele mit dem Account zu verbinden.
Ich wollte es gerade sagen, also gerade jetzt 3DS war es das lange so, wenn das Ding futsch ist, ist dein Spiel auch weg.
Genau, das meine ich nämlich. Und also ja gut, ich meine, wenn jetzt hier das, wenn jetzt sozusagen das in der Konsole hardcoded ist, ist es doof, aber wäre immer noch besser als so, wie es bei Nintendo war, weil tatsächlich 3DS, ich habe da zum Beispiel die Version mit von dem 3DS XL mit A Link Between Worlds. Ich könnte die niemals löschen, weil dann ist das Spiel weg. Okay, ich hab's mir nochmal so gekauft. Ach nee, warte mal, das Spiel ist auch weg. Ja, anderer Grund. Aber genau. Und jetzt gehen wir nochmal ganz spontan 7 Jahre in die Vergangenheit und erinnern uns an die Zeiten, als es noch eine E3 gab, im Gegensatz zu heute, diesem Jahr, wo Microsoft die Xbox One vorgestellt hat.
Oh.
Ja. Da, ja.
Sport, ach ja, Spiele.
Ja, genau. Und vor allem die Sache, wo sie nämlich eigentlich ähnliche Sachen wollten, dass Spiele auch, die man so normal kauft, mit dem Account verknüpft sind.
Oh, die Leute.
Daran erinnert mich das ein bisschen.
Ja, daran musste ich auch andenken. Die Leute sind ja durchgedreht damals.
Ja, das. Ja, das, also ganz genau, wie sie es machen wollten. Also, es war halt damals war es auch einfach PR-mäßig ganz, ganz Market, also es war eine Katastrophe. Also, das ist, so viel ich weiß, war das der Plan, dass sie das zwar mit deinem Account verknüpfen, aber du das sozusagen eine Share-Möglichkeit haben könntest. Ja. Mit Freunden. Aber das haben sie natürlich überhaupt nicht in dieser Vorstellung zurückgebracht, rübergebracht. Und sagen wir mal, so physikalisch erworbene Discs mit einem Account zu verknüpfen, fände ich auch irgendwie seltsam.
Zumindest damals,
sagen wir es mal so. Ich meine, gut, als PC-Spieler kennst du es nicht anders.
Ja, das ist wirklich so. Was könnten wir weiterverkaufen?
Ja, genau. Aber damals hat er natürlich Sony die Vorlage genommen. Also das war ja halt, um beim Fußball zum Fußball zu kommen, das war halt, also das war nicht auf dem Elferpunkt gelegt und kein Torwart, sondern den Ball haben sie quasi ins Tor getragen.
Ja.
Weil vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an das Reaktionsvideo von Sony, die sie dann vorgestellt haben. Und wie, wenn wir das Spiel einem Freund ausleihen wollen, dann machen wir das so. Und dann stand der eine CEO oder der andere da und dann hat der eine, hier, bitte, gib dem das, gib dem die Disken, der so, oh, danke. Das war so, also ich meine, ja, natürlich perfekt. Und ja.
Auch so, so unnötig. Okay, in dem Moment, war es dann natürlich noch, war der Gebrauchtmarkt noch ein anderer, der heute ist. Ich meine, kann man sich halt GameStop mal angucken.
Ja, klar, also. Schauen wir mal, wie lange es GameStop überhaupt noch gibt. Wobei andererseits GameStop ist ja inzwischen eigentlich eher ein Merchandise-Laden.
Ja, Reggie macht das schon.
Nee. Das fand ich ja witzig. Da ist der Reggie, ist ja, der ist noch gar nicht dabei gewesen, richtig? Der war noch so Berater oder irgendwas, oder ist so Berater. Und dann, ja, GameStop quasi geht einen Bach runter und alles so, hat das auch nicht mehr retten können und der hat im Endeffekt noch nichts tun können. Naja, wobei, ja, ein bisschen vermisse ich. Also, es ist komisch, so eine Art Firmenchef zu vermissen, aber da war halt in den Nintendo-Videos immer sehr sympathisch.
Ja, also wir reden über Reggie Fils-Aimé
mit. Fils-Aimé, glaube ich.
Fils-Aimé?
Ja, ich weiß es auch nicht. Wir nennen ihn Reggie, das ist einfacher.
Ja, der ehemalige Chef von Nintendo Amerika.
Ja, der neue hat aber den besseren Namen.
Oh ja.
Bowser.
Das ist, die Memes waren sehr schön. Der ist ja für diesen Job geworden, aber. Ja, also ist auch, wie gesagt, ein Sturm im Wasserglas heutzutage. Heutzutage sind alle froh, wenn ich eine CD kaufen würde und es bundelt sich automatisch mit meinem Account und ich nie wieder auf diese CD achten muss. Das ist halt, also wie gesagt, wir PC-Spieler kennen das. Und unsere Kenngröße ist, ja, es gibt mittlerweile Epic, aber eigentlich immer noch die Kenngröße ist die Anzahl der Spiele bei Steam, die da oben drin ist und was du da hast, merkst du so, okay.
Ja, das Humble Bundle hat für explosionsartige Vermehrung in Accounts gesorgt.
Ja, wobei ich, das war wirklich dann auch eine lange Zeit am Anfang, wo man dann die Sachen geholt hat und sich über diese steigende Zahl ein bisschen gefreut hat, aber heutzutage kaufe ich auch nicht mehr alles.
Nee, ich habe gestern habe ich angefangen, mal wieder für diesen Humble Monthly oder wie es heißt.
Ja.
Bei Sachen zu aktivieren und irgendwann wollte Steam keine Codes mehr aktivieren. Er hat gesagt, es wurden sehr, sehr viele Codes in letzter Zeit, also in kurzer Zeit aktiviert. Und ich so, aber ich will, na gut, dann mache ich halt, dann höre ich halt jetzt auf.
Ja, das hatte ich auch eine Zeit lang, bis ich dann gemerkt habe, es sind alles so Spiele, wo man sagt, ah, das könnte ich mal spielen und mach's dann doch nicht.
Ja, gut, aber da war, sagen wir mal, beim Humble Monthly, ja. Da ist halt dann auch mindestens eins wirklich dabei. Da war jetzt zum Beispiel dieses Jurassic Park Aufbauspiel.
Ja.
Oder Planet Coaster.
Weil es der gleiche Entwickler, genau.
Ja, klar. Gut, das weiß jetzt nicht vielleicht jeder, aber genau, das ist von Frontier Developments, die auch Elite Dangerous machen. Also, genau. Oder das wäre auch ein News gewesen, Elite Dangerous. Die haben nämlich, nur so nebenbei, die haben angekündigt, dass man ja dann auch Planeten nicht nur befahren, sondern auch begehen kann. Also die haben quasi einen First-Person, ich sag's mal, Shooter-Teil angekündigt für nächstes Jahr. Und naja, im Endeffekt haben sie dann bald alles drin, was Star Citizen angekündigt hat, aber das Spiel gibt's halt schon.
Sag das nicht den Star Citizen-Leuten, die für 3.000 Euro ihre Raumschiffe gekauft haben.
Nee, also die jetzt in eine andere Kategorie. Das ist was ganz Spezielles. Aber das ist nur so mal am Rande. Ja, also genau, also daran habe ich halt jetzt gedacht, an erstens interessant, dass es jetzt eben mit dem Account, um den Weiterverkauf zu unterbinden, in der Regel. Gleichzeitig ist es bequemer.
Ja.
Also, wie gesagt, aus PC-Spielersicht ist es eigentlich jetzt nicht so besonders, aber aus Konsolensicht eigentlich schon. Und gleichzeitig eben hat es mich an damals erinnert, was sie ursprünglich schon mal machen wollten.
Ja, aber ich glaube, heutzutage dürfte es kaum noch jemanden interessieren. Ich meine, wenn ich mir Sachen im Store kaufe, sind die auch accountgebunden.
Ja,
auch
klar.
Als Konsolenspieler dann.
Drum glaube ich auch, dass sie jetzt da das endlich eingeführt haben, weil sie weil einfach die Akzeptanz auch bei Konsolen eigentlich, man sieht's, wenn man sich da mal Statistiken wieder anschaut, von Verkäufen oder Umsätzen, dass der stationäre Handel einfach nicht mehr wirklich so groß relevant ist.
Und Zeit von Corona ja eh nicht mehr.
Erst, das kommt dazu, genau. Und es ist jetzt auch bei Konsolen, würde ich sich mehr, man muss immer wieder sagen, PC ist es schon ewig so, aber im Endeffekt ist der stationäre Handel oder halt die, sagen wir mal, physische Version eher dann in Sachen Collector's Editions, Limited Editions, wo du halt sagst, ich bin Fan davon, das sieht gut aus und ich möchte es mal ins Regal stellen.
Ja, oder eben die Pfennigfuchser, ich weiß, bei meiner PS4, da gibt es halt immer mal wieder Spiele, die dann bei den großen Elektroketten oder was weiß ich wo, dann als physische Version dann immer billiger sind als digital oder in der Regel digital.
Ja, wobei ich tatsächlich dann inzwischen immer so wieder so diese Gedanke, da muss ich Disc wechseln. Da ist man als PC-Spieler tatsächlich ein bisschen faul geworden.
Also so selten wie ich PlayStation 4 spiele, macht das keinen Unterschied.
Ja, bei mir eigentlich auch.
Ja,
ja gut, aber das war's dann. Das ist jetzt meine zweite. Du hattest schon zwei, oder? Ja, genau. Jetzt sind wir durch.
Dann kommen wir doch zu deinem Serientipp heute.
Soll ich gleich weitermachen?
Ja, mach gut weiter.
Gut, ja, da habe ich jetzt auch einen aktuellen Anlass. Und zwar eine Verschwörungstheorie, die vor kurzem erst wieder rumgeht. Ich möchte jetzt nicht sagen, von wem, weil ich will da jetzt nicht so viel Publicity dafür machen. Auf jeden Fall ist das Neueste zu Impfungen, ist, dass die wollen anscheinend jetzt, also die, große Anführungsstriche, die da oben, die wollen unser Bewusstsein in die Cloud laden und die Verbindung wird über die Impfungen hergestellt. Und da dachte ich mir, ach, das kenne ich doch, und zwar die Serie Altered Carbon. Genau, auf Netflix, auch eine Netflix-Produktion, das basiert auf einem Roman. Da war ich jetzt nicht ganz so vorbereitet, wie ich es eigentlich. Das Unsterblichkeitsprogramm, genau, das basiert nämlich auf einem Roman von Richard Morgan, eben das Unsterblichkeitsprogramm auf Deutsch und Altered Carbon eben auf Englisch. Grob gesagt ist es nämlich so eine Gesellschaft, in der das Bewusstsein der Leute, also in der Regel halt vor allem Leute mit Geld, da in die Cloud, in den Netz, in so quasi Server geladen sind. Und wenn jetzt diese Figur, diese Person, also stirbt in Anführungsstrichen, also der physische Körper getötet wird, dann wird da quasi ein neuer erstellt und die werden reingeladen. Das ist, man könnte sagen, so eine Art, ja, mehr oder weniger digitale Unsterblichkeit.
Ja.
Und eben hier da, wie gesagt, genau, das es geht halt darum, dass der Hauptdarsteller aufwacht, nicht so unbedingt alles genau noch weiß, und der wird auf einen Mordfall angesetzt. Und zwar auf den Mordfall, und er wird von dem quasi Ermordeten darauf angesetzt. Was ja so ist, weil halt die Figur gestorben ist und derjenige, der halt dadurch dieses Backup quasi wieder da ist, aber will herausfinden, wer es war. Spannendes, also ich habe jetzt keinen Vergleich, also mir wurde gesagt, das Buch ist besser, aber das ist meistens, also ja. Mir geht's auch oft so, wenn ich das Buch, die Vorlage kenne und dann die Verfilmung, das ist natürlich jetzt nicht, weil man muss aber auch einfach sagen, es sind zwei, Buch und quasi Bewegtbild sind zwei verschiedene Medien, du kannst es nicht eins zu eins übernehmen, und diejenigen, die es eins zu eins versuchen, scheitern meistens ganz gewaltig. Aber so was ich von der Serie, die ist schon ein paar Jahre her, die ich die gesehen habe, so, okay, so lang nicht, 2018 ist sie erst rausgekommen, also, aber als ich es damals gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Und da gibt's jetzt nämlich auch die zweite Staffel schon.
Ja, also, ich weiß, die erste Staffel habe ich ganz bisschen mit meiner Frau gesehen, sie hat es gesehen, und was ich gesehen habe, war cool, sehr Sci-Fi und sehr blutig.
Ja, auch, es ist nicht ohne, ja. Und aber einfach die Prämisse allein finde ich sehr interessant, und vor allem Sci-Fi, ja, aber halt auch Sci-Fi im Sinne von, es ist nicht irgendwas komplett Abgedrehtes, sondern auch was nicht unbedingt komplett Absurdes. Also das kann man sich schon als möglich vorstellen.
Ja, das ist so, ja. Und wer schon mal Office 365 benutzt hat, weiß, wie weit wir davon noch weg sind. Also bitte.
Okay.
Nee, aber ja. Auf jeden Fall cool. Und vielleicht, wenn ich Zeit habe oder mal lange im Zug sitze. Es steht schon in den vorderen Plätzen, was ich
gesehen habe. Ja, ich muss es auch unbedingt nochmal anschauen.
Ja. Dann, damit wir den Podcast nicht übermäßig sprengen, schon sprengen, kommen wir vielleicht zu meinem letzten Punkt. Das hatten wir ja letzte Woche auch angekündigt. Wir haben beide Command Conquer Remastered gespielt. Ich selber noch nicht so lang, ich glaube 2-3 Stunden vielleicht, wenn es hochkommt. Ich habe jetzt Steam nicht offen, um nachzuschauen. Länger?
Ja. Ja gut, das glaube ich jetzt nicht, aber so 10-12 Stunden sind es ungefähr. Ich meine, ich habe jetzt hier da 17 Stunden stehen, aber ich habe so manchmal auch, tappe ich raus und mache irgendwas anderes und gehe dann wieder rein. So, ich bin dann sehr inkonsistent, was das angeht manchmal. Also die Steam-Zeit stimmt bei mir ganz selten, aber 10-12 Stunden werden schon gewesen sein.
Ja, das ist, ja. Und wie fandest du es bis jetzt?
Also, es ist Command Conquer. Also, es ist eine sehr, sehr originalgetreue, ein sehr originalgetreues Remaster. Es ist halt wirklich 1:1 das alte Spiel, nur halt optisch schöner. Also, im Endeffekt, man muss dazu sagen, das Spiel, Command Conquer 1, Tiberian Dawn, beziehungsweise Tiberium Konflikt auf Deutsch, ist von 1995.
Ja.
Also 25 Jahre fast genau alt. Und um die Bedeutung nochmal zu erfahren, das war das, was dieses Spiel hat, was Echtzeitstrategie ausmacht, begründet. Ja, Dune 2 war davor, auch von Westwood. Aber viele, also das Rahmen ziehen, um also so ein Rechteck zu ziehen, um eine Menge an Einheiten auszuwählen, das wurde eingeführt.
Warcraft 1.
Du hast recht. Das stimmt, du hast recht. Da waren die vorher, hatten aber nur 4 mögliche Einheiten. Also man konnte nur gleichzeitig 4 auswählen. Aber stimmt, der Rahmen ist von denen eingeführt worden. Genau, also, aber trotzdem, so richtig populär wurde es eigentlich mit Command Conquer 1.
Ja.
Gleichzeitig, und das war auch das, was damals unglaublich eingeschlagen hat, Videosequenzen. Also Schauspieler, echte menschliche Schauspieler vor Greenscreen, die zum Beispiel dir deine Aufträge erläutert haben. Und dann Rendersequenzen dazwischen. Ja. Das war damals, muss man nochmal sagen, damals war das absolut der Wahnsinn. Jetzt haben sie die gleichen Videosequenzen halt drin gelassen, weil, ich meine, ja, es gehört halt auch irgendwie dazu, aber die sind halt, ursprünglich hatten die eine Auflösung von 320 mal 200 Pixeln.
Ja.
Muss man.
Bei 15 Frames die Sekunde?
Ja, genau, das kam dazu. 15 Frames, 320 mal 200 Pixel und die haben halt das mit einem speziellen Algorithmus, der, da gibt es ein kleines, die haben so eine kleine Videodokumentation auf YouTube auch gemacht, so immer so Updates. Und da hat ein anscheinend ein Community-Mitglied denen irgendwas geschrieben, sodass die das hochrechnen konnten auf theoretische 4K.
Ja.
Es sieht halt trotzdem immer noch zum Kotzen aus, muss man einfach mal sagen. Aber es ist, also die Sequenzen mit den Schauspielern schauen eigentlich cool aus, aber die reinen Videos, also Zwischensequenzen, die sind so hui.
Also, ja, genau, die CGI-Geschichten da, also CGI, also diese Animationssachen.
Ja.
Ja, schwierig. Die Filmsequenzen mit den Schauspielern, also. Ja,
die sind ganz cool.
Ja, also ich hätte mir da vielleicht eher so eine, sagen wir mal, artefaktartige Verpixelung lieber gewünscht, als manchmal schwimmt das Bild so ein bisschen.
Ja.
Wie so, weiß ich auch nicht, wie so in dieser Suppe, aber wie gesagt, wenn man weiß, woher es kommt, es sieht auch wirklich gut aus. Einzig am Intro von Command Conquer, am ersten, wo dann so zwischen verschiedenen Sendern hin und her wechselt, da merkt man das schon mehr. In den reinen Sequenzen ist es super in Ordnung, wenn es dann auch voll da läuft, das ist alles gut.
So, also und wenn wir jetzt schon bei den Grafikverbesserungen sind, die haben für diese neue Version irgendwie alle Modelle neu erstellt, detailliert und also es ist wirklich schön knackscharf. Die Untergründe schauen halt leider immer noch matschig aus und die waren ja damals spannend ist nämlich tatsächlich jetzt aus der Nostalgie-Erinnerungsansicht, das Spiel startet beim ersten Mal in der alten Grafik.
Ja.
Mit irgendwie Quadratkilometer großen Pixeln gefühlt. Mhm. Und das eher dann, ich habe schon gleich in irgendeinem Forum gesehen, wie kann ich umschalten? Ja. Druck auf die Leertaste, so. Aber trotzdem, und das Witzige ist, das habe ich auch schon so oft gelesen und das geht mir genauso. Wenn man diese neue Grafik anschaut, es kommt einem so vor, als wäre es damals auch schon so gewesen. Weil in der Erinnerung sah es so aus.
Ja, ganz genau. Also, das ist auch das Erste, was ich gedacht habe: so, was zur Hölle ist das Klick? Ah, so sah es ja eigentlich früher aus. Also auch in meinem Kopf waren
ja,
die Einheiten, die Sammler, vielleicht am wenigsten noch die Gebäude, da merkt man schon, finde ich, am meisten, die dann so sehr detailliert wirken, aber speziell bei den Einheiten war es wirklich für mich so. Ah, okay, ja, so sollten die ja auch aussehen. Also
ja, genau, das, ach ja. Und ansonsten, ganz toll neu aufbereitet wurde die Musik.
Ja.
Die ist, die gibt's in Original, in Remastered und dann gibt's noch Bonus-Tracks, die nochmal quasi extra eingespielt wurden von dem ursprünglichen Komponisten, Frank Lepecki, und eine Band, die er quasi mehr oder weniger zufällig, also gefunden hat, sagen wir mal so, die haben eigentlich ihn angeschrieben, schon vor einigen Jahren. Und zwar nennen sie sich The Tiberian Sons, also wie Söhne, nicht wie Sonne, weil das Wortspiel und so. Ja, aber ganz toll. Also man kann auch in der ersten Mission schon, gibt es als Optionspunkt Jukebox, da kann man sich seine Lieblingssongs zusammenstellen, extra selber. Also aber, das ist ganz toll.
Aber für diese Jukebox ist so von der Bedienbarkeit her erstmal so, so ein bisschen Winamp 1998.
Ja, ich benutze immer noch Winamp.
ich fand's nett, aber irgendwie hat's mich dann überfordert, dann habe ich's weggelassen und habe einfach mal random laufen lassen, was die Entwickler sich gedacht haben hinten
dran. Ja, mach ich genauso. Ich habe es nur einmal gemacht, weil es gibt ein Achievement. Aber
ja, das habe ich dann auch bekommen. So, bling.
Ah, ja, genau. Cool. Ja, aber ansonsten, ich meine, ich find's cool und ich muss dazu sagen, ich habe früher tatsächlich Command Conquer 1 gestartet, ab und zu, um ein paar Songs zu hören.
Ja.
Dementsprechend ist das für mich toll, aber Hinweis, es gibt auch ein Tool, und zwar ein Tool von, ja, also die Dateistruktur ist immer noch die gleiche wie beim Original, und es gibt ein Tool, wo man die Musik sich rausziehen kann.
Ja.
Und aber, also das ist mal so grundsätzlich technisch schön aufbereitet. Es ist aber halt einfach immer noch das gleiche alte Spiel von damals. Die Steuerung haben sie ein bisschen angepasst, also beziehungsweise man kann sich aussuchen, dass man es an moderne Begebenheiten, also was man gewohnt ist, zum Beispiel über Blizzard und Warcraft und Starcraft hat sich ja eigentlich dann durchgesetzt, dass man links anwählt und mit dem rechten Mausklick einen Befehl ausführt. Also zum Beispiel ein Bewegungsbefehl, ein Angriffsbefehl. Und das kann man einstellen, ob man die klassische Methode von Command Conquer, das heißt auswählen und Bewegungsbefehl ist gleich linke Taste, beides. Und man kann es aber auch sich ein bisschen anpassen. Solche Sachen sind drin. Es gibt ein paar, zum Beispiel eine Einheit mit einem Doppelklick wählt alle im Bildschirm sichtbaren Einheiten der gleichen Sorte aus. Das gab es früher auch nicht. Ansonsten ist es tatsächlich, das Schlimmste ist halt die berühmt-berüchtigte KI der Einheiten.
Ja.
Die Sammler sind halt immer noch strunzdumm.
Ja, also, ich hab so viel Command Conquer 1 gespielt. Mir fällt das, also ich habe immer noch so viel Nostalgie für dieses Spiel, dass mir das gar nicht negativ gefällt. Es gibt aber eine Sache, die mich komplett erstmal aus dem Leben getreten hat.
Okay.
Das ist halt, das Spiel ist ja uncut, das heißt die Brutalität.
Sorry, ja, ich weiß, was du meinst.
Ey, wirklich, erste Mission und auf einmal höre ich diese Schreie. Früher war es ja ein Bumm. Das hört sich bestimmt schön auf der Aufnahme an, aber wirklich wie so ein Böllerknall im Endeffekt, wenn jemand gestorben ist. Jetzt ist es ja ein Schrei und die haben ja diese Todesanimation mit Blut. Das ist echt so ein bisschen so, als würde ich gerade hier Wolfenstein anmachen für mich.
Ja, dazu muss man sagen, in Deutschland war ursprünglich Command Conquer 1, also Tiberium-Konflikt und auch Alarmstufe Rot, der nicht direkte Nachfolger, aber halt das Spiel, das danach kam. Die waren in Deutschland geschnitten, insofern, als dass alle Einheiten Roboter waren.
Androiden?
Ja, Roboter, Androiden, auf jeden Fall. Und tatsächlich, ich habe es auch schon öfter jetzt gelesen, und mir geht es auch ein bisschen so, als deutscher Nostalgiespieler fehlt ein bisschen was, weil man konnte zum Beispiel, oder man kann mit Panzern oder Kettenfahrzeugen Infanterieeinheiten überfahren.
Ja.
Jetzt knirscht's halt so ein bisschen, so als wenn Knochen, klingt schon so ein bisschen martialisch. Früher waren es halt Blechdosen.
Ja, ich hab
das. Hat halt so gescheppert.
Ja, ich habe das Dosengeräusch immer noch im Ohr, wenn du es erzählst.
Genau.
Ich hoffe, also ich meine, das wird ja bei Steam im, oh Gott, Steam Workshop
genau.
Geben. Vielleicht gibt's ja dann auch die Möglichkeit irgendwie, zumindest das dann zurück. Also es war tatsächlich, also ist jetzt nichts Schlimmes und man kann das auch spielen und es ist kein Schmerz, aber es fällt tatsächlich als deutscher Spieler massiv erstmal auch so, wow, Moment mal, wie blutig war das? Es gibt ja auch eben diese, es gibt ja auch Videos, die in Deutschland nicht vorkamen. Ich weiß noch, da kommen wir auch noch gleich zu, habe ich eine Mission nicht geschafft und da gab es eine Animation, wo sich zwei Soldaten gegenüberstehen und da schießen oder wo jemand dann Verhör in den Kopf geschossen wird, habe ich auch gesehen schon mal.
Die gab's in Deutschland, aber man hat nicht gesehen, man hat nur gesehen, dass geschossen wurde. Nicht, dass jemand erschossen, also direkt.
Ja. Und das war auch so, wow, was ist dann passiert? Das ist Command Conquer, aber wirklich so dieses ein bisschen, wie Vergleich ist, wenn noch jemand Sliders kennt.
Oh.
Ja, so ich finde, das geht so in diese Richtung, so ein bisschen Gewalt-Sci-Fi, so ein bisschen, aber Samstagvormittag Kuschelkurs ab 12. So in diese Richtung ging es. Und das ist jetzt ja, wie gesagt, dass die Ursprungsvision war, ist schon faszinierend, weil die andere Version war wirklich sehr technisch. Und wie gesagt, wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich zumindest mal wieder umstellen, um mal zu schauen, wie die ist. Aber aber.
Ja, das Komische ist halt dann auch, dass halt die deutsche Synchro ist noch die Originale, aber halt die ganzen Einheiten sind nicht mehr Androiden oder Roboter.
Ja, das, ich glaube, damit kommt jeder klar.
Klar, ich meine, tatsächlich ist es das zum ersten Mal, dass ich, also die Möglichkeit, auf die quasi geschnittene Version umzuschalten, hätte ich gern auch, muss ich zugeben.
Ja.
Ja.
Aber eine Sache wollte ich, also bevor wir jetzt eh reden, also generell die Empfehlung ist zu kaufen, es kostet 20 Euro, es ist wirklich schön gemacht und geil, also gerade wer das alte Spiel mag, sollte zugreifen, wer es nicht kennt, vielleicht mal rein, vielleicht bin im alten Redakteurenwitz aufersessen, Branchenkenner greifen zu, alle anderen schauen mal rein.
Geht ja theoretisch, weil bei Steam gibt es ja die 2 Stunden quasi Probezeit, an der man es dann nach, bevor man die quasi hinter sich gebracht hat, kann man es ja noch zurückgeben.
Ja.
Also mal so kurz jeweils eine Mission oder so reinspielen, das ist sogar möglich.
Ja, aber ist auf jeden Fall, lohnt sich. Und was mir aber auch nochmal aufgefallen ist, ich habe dann direkt so, ja, eigentlich solltest du ja mit GDI starten, egal, ich will jetzt noch TV Kane. Was mir aufgefallen sind, einfach diese Mission, wo du einfach keinen Basenbau betreibst, sondern hier sind 15 Einheiten und geh mal da. Oh Gott, wie ich diese Mission nicht vermisst habe.
Ja, dazu, da möchte ich jetzt auch einfach nur auf Command & Conquer 1 ist ja trotz allem einfach mit das erste Spiel, das diese Art, ja, diese Genre eben hatte und trotzdem sind interessante Ideen schon in dem Missionsdesign drin. Ich habe jetzt eben hauptsächlich GDI gespielt und da ist es häufiger so, dass man eigentlich einen Basisbau hat, weil man muss sagen, GDI hat an sich die stärkeren Einheiten, Nod hat ein bisschen sozusagen mehr die Hit and Run, die kleineren, schwächeren, aber ja, spezielleren Einheiten, wie zum Beispiel das Raketenbike, das Nod-Mod, super. Ja. Ich liebe das Ding, es ist halt nach irgendwie 2 Schüssen gefühlt kaputt, aber es ist großartig. Ja. Oder die haben später einen Tarnpanzer, gibt es solche Sachen, solche speziellen gibt es. GDI hat halt im Endeffekt schwere Panzer und die anderen haben eher so ein kleines, leichtes Gefährt. Also, aber GDI, da gibt es dann auch eine Mission, wo man mit einem Kommando unterwegs ist.
Mhm.
Und das ist ganz interessant. Das habe ich nämlich, da machen sie einen Kniff. Bei der Missionsbeschreibung in dem Video, da ist es sozusagen so, dass der Empfang schlecht ist und man kriegt nur so Fetzen mit vom Dings. Und unbedingt muss zerstört werden, so nach dem Motto. Okay, wenn man jetzt halt mit dem Kommando reinläuft und irgendein Gebäude zerstört, dann heißt ja, haben sie denn nicht aufgepasst und bla bla bla, jetzt müssen, hier, bitteschön, kriegen sie ein paar Einheiten, bauen sie eine Basis und machen sie die anderen platt. So, wenn man aber das, was nämlich eigentlich gewollt wäre, und das ist das Flugzeugfeld, Nord bekommt die Fahreinheiten, also Fahrzeuge über Flugzeuge reingefahren. Nord sind ja böse Terroristen, die haben keine, produzieren nicht, die lassen die sich kommen. Wie auch immer. und wenn man aber dieses Flugfeld zerstört hat, dann kommt man sofort in die richtige nächste Mission. Weil eigentlich sollte das Flugfeld, und allein diese Unterscheidung, diesen kleinen Kniff, dass die gesagt haben, okay, es gibt quasi eine, in der gleichen Map eine Basismission, wenn man die vorher mit dem Kommando nicht richtig gemacht hat und ja, das fand ich lustig.
Ja, du kannst ja auch verschiedene Missionen auswählen, dann ist ja auch die Map dann nochmal eine andere.
Genau, teilweise, das ist, also der man muss dazu sagen, dieses mit dem Auswählen ist so ein bisschen Augenwischerei, weil im Endeffekt läuft es alle auf selber raus. Es ist nicht so, dass man irgendwas beeinflussen könnte, aber tatsächlich gibt es manchmal Verzweigungen, wo dann eine Map anders ist, eine Mission ein bisschen anders. Zum Beispiel, auch ein Beispiel jetzt aus dieser GDI-Mission, Kampagne. Einmal, wenn man eins auswählt, leider wird es einem vorher nicht gesagt, aber einmal wählt man was aus, hat eine ganz normale Basis auf und zerlegt den Gegner. Und dann hat man, wenn man die andere auswählt, was auch deutlich schwieriger dann ist, man muss einen Professor, den Professor oder Dr. Möbius, der halt der wichtigste weiß nicht, ob wir auf Story eingehen sollten, also wurscht. Auf jeden Fall, Tiberium ist ein außerirdisches Mineral und darum dreht sich alles. Und also man muss diesen Wissenschaftler beschützen und auch die Bevölkerung, die da ist.
Ja.
Also das eine ist eine ganz simple Aufbauen, Zerlegen und das andere ist Aufbauen, aufpassen, dass die Gegner nicht zu viele Zivilisten erledigen und dann zerlegen.
Ja.
Viel schwieriger, das Problem ist nämlich heutzutage, wenn sowas wäre, wären quasi Zivilisten-Counter, wo man aufpassen muss, okay, du darfst nur so und so viel verlieren. Hier weißt du es einfach nicht. Da laufen halt irgendwie 5 Pixel große Figuren rum und wenn die draufgehen, dann hast du Pech gehabt.
Ja, sowas Ähnliches ist mir auch passiert. Ich war, es war ein Ladebildschirm, die ja nicht mehr so lang sind heutzutage, war da kurze Tipp, drücke STRG, um Sachen anzugreifen, die du normalerweise nicht angreifen kannst. Und in der nächsten Mission ging es darum, wie hieß es in der Missionsbeschreibung, ein uns gut gesonnenes Dorf, wird von den GI angegriffen, vernichte es, damit wir es denen in die Schuhe schieben können, so ungefähr. So, jetzt fängt die Mission an, dann kommst du in ein Dorf rein, wo die GI angreift, zerstörst dann tötest dann die GI und denkst du, okay, anscheinend muss mit STRG rauf und das Dorf vernichten und irgendwann ist die Mission aber abgebrochen. Was ich nicht verstanden habe, das heißt, ich 6-7 Mal die Mission nochmal gestartet, dass ich gar nicht das Dorf angreifen sollte, auf der anderen Seite der Map von GDI beschützt, was aufgrund des Textes gar keinen Sinn ergibt. Und warum die GDI dieses Dorf platt machen, hat auch keinen Sinn ergeben. Aber egal, musste ich hoch und in einer gewissen Zeit oben das Dorf platt machen, ohne zu wissen, wann der Counter runtergeht.
Ja, das also da merkt man schon, dass sich doch ein bisschen was entwickelt hat.
Naja. Definitiv, aber trotzdem sehr, sehr gutes Spiel. Werde es auch weiter zocken. Vielleicht werden wir nochmal, wenn wir beide mal durch sind. Oder wie gesagt, Alarmstufe Rot 1 würde ich gerne nochmal alleine bei sehr eigenem Verstand nochmal spielen. Ich werde wahrscheinlich noch durchspielen und dann direkt auf Alarmstufe Rot wechseln.
Dazu kann ich kurz nur anmerken, dass auch wenn zwischen den beiden Spielen nur ein Jahr vergangen ist, dass die unglaublich viel dazugelernt haben. Und ich habe jetzt noch ein paar Missionen angespielt von der Alarmstufe Rot und das fühlt sich gleich ein bisschen dynamischer, ein bisschen, ja, es ist, da haben die auch, was den Levelaufbau angeht und was den Missionsdesign angeht, nochmal einiges draufgelegt.
Ja, sehr gespannt, das wird cool. Werden wir wahrscheinlich dann einfach in den nächsten Folgen vielleicht auch nochmal tiefer dran einsteigen. Ja, dann will gar nicht so schnell unterbrechen, aber wir haben jetzt mal eine Stunde noch. ja, also ist auf jeden Fall, wie gesagt, von uns beiden ausdrücklich die Empfehlung. Wenn ihr das Ursprungsspiel kennt, auf jeden Fall kaufen
könnt. Genau, dann auf jeden Fall für jemanden, der damit nichts zu tun hat, vielleicht mal ein Video anschauen.
Definitiv.
Also weil es ist halt einfach tatsächlich das alte Spiel.
Ja, also aus der Nostalgikerbrille ist es so, ja. Ja, gutes Spiel, gute Mechanik läuft bei mir. Und
genau.
Wenn man mit Warcraft 3 vielleicht mal eingestiegen ist, wird das schon hart.
Eben drum, so komplett generell zu empfehlen, tut mir ein bisschen schwer, aber halt für jemanden, der es von damals kennt, auf jeden Fall super Kauf.
Auf jeden Fall.
Für Jünger, also für im Sinne von, hat man damals nicht miterlebt, ich möchte behaupten, es ist immer noch ein gutes Spiel.
Ja.
Aber ja.
Also bevor ihr euer Geld in Free-to-Play-Handy-Games
und die Idee, Command & Conquer kaufen.
Dann auf die Super, dann sind wir, glaube ich, schon wieder am Ende. Dann verweisen wir noch mal kurz auf unsere Webseite technikquatsch.de. Kommt gerne vorbei, hinterlasst einen Kommentar. Könnt uns auch gerne eine Mail schicken an fragen@technikquatsch.de oder schreibt uns auf Twitter. Da sind wir jetzt mittlerweile auch ein bisschen aktiver.
Wir bemühen uns.
Ja, friedlich, definitiv. Deswegen da oder da auch gerne kommentieren und schreiben. Und ja, wir danken für alle netten Zusprüche, die wir bekommen für dieses Hobbyprojekt. Also wie gesagt, verdient da keinen Cent dran und dafür ist es auch erstmal nicht ausgelegt. Klar, wenn uns jemand 3 Millionen Euro geben würde, ist okay. Aber ausgelegt ist einfach, dass wir hier immer machen. Webseite wird auch immer weiterentwickelt. Ihr seht ja immer mal wieder was, dass sich was erweitert. Wir haben Timestamps jetzt drin, die noch nicht klickbar sind, aber wo ihr zumindest sehen könnt, wo ihr skippen müsstet, wenn ihr eine bestimmte Sache nur anhören möchtet. Ja, schaut einfach rein und dann verabschiede ich mich mal von meiner Seite.
Ich auch. Ich sage jetzt einfach mal schönes Wochenende, weil es wird am Freitag da sein. Einen schönen Tag auf jeden Fall. Bis bald.
Dann, ciao.